Herzlich willkommen zu einer Radio-Spezialsendung. Heute dreht sich alles um die Weltreise der Zapatistas und natürlich um die zapatistische Bewegung selbst. Dafür habe ich Lutz Kerkeling interviewt und mehr dazu hört ihr nach der Hymne der Zapatistas. Die Zapatistas machen eine Weltreise. Diese Nachricht hat mich und viele Freundinnen und Sympathisantinnen der Bewegung der Zapatistas in vielen Teilen der Welt sehr erfreut und auch überrascht. Die Zapatistas sind eine Bewegung und leben in Südostmexiko. Dort bauen sie seit 1994 basisdemokratische Strukturen auf für eine Welt, in der viele Welten Platz haben. Lutz Kerkeling ist seit 1995 aktiv in der Gruppe Basta aus Münster, die sich für Menschenrechts- und Solidaritätsarbeit zu der Bewegung der Zapatistas engagieren. Lutz ist Politikwissenschaftler und Soziologe und hat bereits einige Bücher zu der Bewegung der Zapatistas publiziert und veröffentlicht auch für Zeitungen wie Neues Deutschland. Nebenbei ist er Hobby-Biobauer und auch Teil einer Band. In dieser Spezialsendung erfahrt ihr, wer eigentlich die Zapatistas sind, was es mit der Reise auf sich hat und über aktuelle Kämpfe vor Ort, aber auch über Unterstützungsmöglichkeiten, die Reise vorzubereiten, denn ganz vielleicht legt die Delegation auch in Chemnitz einen Stopp ein. Zwischendrin hört ihr Musik passend zum Thema.
Für alle HörerInnen, die vielleicht damit noch nichts anfangen können, kannst du kurz beschreiben, was oder wer die Zapatistas eigentlich sind?
Die Zapatistas haben den Namen ihrer Bewegung an Emiliano Zapata angelehnt, ein linker Revolutionär Anfang des 20. Jahrhunderts, der maßgeblich zum Sturz der damaligen rechten Diktatur in Mexiko beigetragen hat und Guerillatruppen im Bundesstaat Morelos, das ist ein Bundesstaat, der nahe an der Großmetropole Mexiko-Stadt liegt und hat als zentrales Motiv Land und Freiheit. Die Bewegung der Zapatistas heute hat, ich würde sagen, hauptsächlich so vier Säulen, die für ihren politischen Kampf wichtig sind. Es geht gegen den Rassismus, gegen die indigene Bevölkerung. Also es gibt auch wirklich innerhalb Mexikos einen starken Rassismus, nicht nur außerhalb. Es geht gegen die Ausbeutung durch das kapitalistische System. Im Falle des Bundesstaates, wo sie aktiv sind, sie sind aktiv im Südosten Mexikos, an dem Bundesstaat Chiapas, der an Guatemala grenzt. Und dort ist die Gesellschaft immer noch sehr stark geprägt von Klientelismus, also mächtigen Großgrundbesitzerfamilien, die auch politische Ämter haben. Und eigentlich bis zu ihrem Aufstand 1994 waren sie quasi versklavt. Also vor allen Dingen auch im Bereich des Kaffeeanbaus, der Kaffeeernte, ganz üble Arbeitsbedingungen, überhaupt keinen Schutz der Menschenrechte. Und der mexikanische Staat, der Zentralstaat, hat sich auch wirklich null um die Leute gekümmert. Völliges Versagen des Staates im Bereich Bildung, Gesundheit, Möglichkeiten zur politischen Partizipation, Mitbestimmung etc. Und dagegen haben sich die Zapatistas erhoben. Was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist sowohl innerhalb als auch außerhalb der Bewegung der Kampf der zapatistischen Frauen. Sie legen ganz großen Wert darauf, dass die Unterdrückung der Frauen aufhört, dass Frauen sich in Ruhe und in Würde organisieren können. Es gab auch schon mehrere Treffen dazu, richtig große Treffen, auch globale Treffen, die unglaublich inspirierend waren. Und der vierte Punkt ist halt auch, dass die Zapatistas sich ganz entschieden gegen die Plünderung und die Zerstörung der Umwelt wenden. Ein Beispiel dafür ist, dass innerhalb der zapatistischen Bewegung, genaue Zahlen geben die nicht raus, weil die immer noch im Widerstand sind, aber ich denke, wir reden von weit über 200.000 Menschen. Und sie haben zum Beispiel innerhalb ihrer Bewegung den Beschluss getroffen, dass Monokulturen von Palmöl untersagt sind. Im Prinzip machen die schon seit 10.000 Jahren Fridays for Future im Alltag und sind da sehr konsequent. Es kommen rassistisch technikgläubige, weißmännliche Vorwürfe von der Regierung. Sie wären rückwärtsgewandt, was ein Riesenvorwurf ist gegenüber vielen indigenen Gesellschaften weltweit, auf allen Kontinenten. Natürlich haben die auch ein paar Autos, natürlich haben die auch ein paar Smartphones und natürlich benutzen sie das Internet. Also sie sind so drauf, dass sie das Gute sozusagen am technologischen Fortschritt in emanzipatorischer Weise nutzen. Es ist eine sehr inspirierende Bewegung, die von Anfang an auch nicht indigenistisch war. Sie haben nicht gesagt, wir Indigenen sind bessere Menschen, sondern sie haben halt gesagt, ja, wir wollen halt Teil der Gesellschaft sein, ohne unsere Lebensweise komplett aufzugeben. Und wir möchten uns vernetzen, organisieren mit anderen linken emanzipatorischen Kräften weltweit. Und sie kriegen Treffen hin. Davon können wir zum Beispiel hier in Mittelwesteuropa oder in Deutschland nur träumen, also mit tausenden Leuten. In den letzten Jahren ist auch noch interessant, dass die Zapatistas auch sehr stark bemüht sind, sich mit kurdisch-türkisch-iranischen, syrischen Linken zu vernetzen, weil da geht es ja auch um basisdemokratische Selbstverwaltungsstrukturen.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, so das Weltweite ist auch so beeindruckend, dieser internationalistische Anspruch. Und du begleitest eigentlich ja oder beobachtest die Bewegung jetzt schon seit Beginn beziehungsweise seit dem Aufstand. Was war denn am Anfang der Kontaktpunkt? Wie bist du denn auf die Zapatistas gestoßen? Und was hält dich auch daran fest, da so weiter dran zu bleiben? Was inspiriert dich?
Es war tatsächlich eine Nachricht Anfang 1994. Da ist das neoliberale sogenannte Freihandelsabkommen NAFTA, North American Free Trade Agreement, zwischen USA, Kanada und Mexiko in Kraft getreten, was eine völlige Privatisierung und Vermarktung sozusagen der Selbstversorgungswirtschaft für Südmexiko bedeutet hat. Und das ging wirklich durch die Weltpresse. Ich war vorher schon in einem Infoladen, in einem Buchladen, libertär, anarchistisch, und wir haben halt Veranstaltungen organisiert. Und wir fanden das einfach sehr spannend, was die Zapatistas für Forderungen hatten, weil sie wollten halt nicht ein Modell wie in der UdSSR nachbauen, sondern sie wollten einen demokratischen linken Weg einschlagen, wo nicht der Kapitalismus der Hauptwiderspruch ist, sondern wo auf soziologisch heißt das Intersektionalität ist, das heißt, dass Rassismus, Patriarchat, Kapitalismus und Naturzerstörung und andere Sachen immer zusammen gedacht werden sollen. Das hat uns wirklich begeistert und sie haben auch gesagt, wir haben kein fertiges Buch, wir gehen fragend voran. Das fanden wir äußerst sympathisch und haben uns dann langsam über ihre Pressemitteilung, über gute, seriöse Medien, über die Bewegung informiert. Aber im Prinzip waren wir schon so ähnlich drauf in unseren Gruppen hier, in dem Fall jetzt in Münster, und das stieß auf viel Gegenliebe. Und wir haben dann auch angefangen, weil es gab einen Aufruf, Menschenrechtsarbeit zu machen, quasi Augen und Ohren der Welt zu sein, vor Ort in Chiapas, in den Dörfern, die extrem militarisiert wurden, weil es natürlich den politisch-ökonomischen Eliten nicht gefallen hat, dass sich dort in Anführungsstrichen arme Indigene, dass sie es wagen, sich gegen die Obrigkeit zu erheben. Und das war auch keine paternalistische Idee, sondern es war ein Vorschlag, der direkt aus Chiapas, direkt aus Mexiko kam. Und das prägt natürlich auch, öfters vor Ort zu sein und einerseits die Repression zumindest ein bisschen zu spüren, aber vor allen Dingen halt auch die Selbstorganisation. Wie gut das eigentlich funktioniert, wenn die Leute einfach nur ihre Ruhe haben. Das ist sehr beeindruckend. Und dazu kommt natürlich auch noch ein diskursiver, intellektueller Austausch. Da gibt es auch wirklich viel Kulturaustausch. Also es gibt hunderte von Bands, die den Zapatistas Lieder gewidmet haben. Die bekanntesten sind wahrscheinlich Rage Against the Machine oder Manu Chao. Aber auch ganz viele kleinere Bands, in Anführungsstrichen. Also ein Feuerwerk von Inspiration und immer wieder diese Unnachgiebigkeit der Zapatistas immer wieder zu treffen, einzuladen, was sehr schön ist und sehr ermutigend. Also es gibt jetzt die dritte Generation sozusagen seit 1994, die schon im real existierenden Zapatismus, wenn man das so ein bisschen salopp sagen möchte, aufgewachsen sind, und die haben ihre eigenen Medien auch, ihre eigenen Bands. Da sitzen Leute, die sind 16 und machen Selbstverwaltung für mehrere 10.000 Menschen. Es ist erstaunlich und bewundernswert und ein ziemliches Unikum weltweit. Aber sie haben auch dazu beigetragen, dass sich viele demokratische, humanistische, linke Gruppen weltweit halt vernetzen. Und was vielleicht auch noch ein ganz bisschen interessant ist, alle müssen Spanisch lernen. Deswegen ist es total gut, dass wir zum Beispiel mit Leuten aus Finnland oder Griechenland einfach diese, es gibt unglaublich viele Freundschaften und wirklich richtig viele Kontakte zwischen Gruppen oder auch Einzelpersonen dank der Zapatistas.
Und um kurz zu entspannen zwischen dem ersten und dem nächsten Teil des Interviews, kommt jetzt ein kleines bisschen Musik. Und zwar spielen wir von Daddy Longleg, das ist die Band von Lutz Kerkeling selbst, einen Song, der auch an die Zapatistas gewidmet wurde und der EZLN und auch allen anderen basisdemokratischen, sozialrevolutionären, linken Bewegungen der Erde. Das Lied heißt Muerte al Poder, das sowas heißt wie Tod der Macht. Und die Übersetzung ist: Mache nicht, was die Mächtigen dir sagen, schufte nicht wie ein Sklave. Wir wollen ein würdiges Leben, eine Welt ohne Ausbeutung. Ein Ort, um in Solidarität zu leben. Tod der Macht. Wir wollen eine Welt, in der viele Welten Platz haben. Ein Ort, um in Solidarität zu leben. Zapata lebt, der Kampf geht weiter. Der Song ist von 2003 und thematisiert auch einen sehr bekannten Ausspruch der Zapatistas, und zwar für eine Welt, in der viele Welten Platz haben. Im Folgenden hört ihr den Song.
We'll be right back.
Ja, Vernetzung ist ein gutes Stichwort, denn so unser aktueller Anlass ist ja auch für das Interview, dass die Zapatistas nächstes Jahr im April eine Delegation in die Welt hinaus senden werden, die mit einem Schiff auf die Reise gehen sollen und damit eine zapatistische Weltreise beginnen. Und die Zapatistas spielen da ja auch ganz auf humorvolle Weise mit der sogenannten Entdeckungsreise von Christopher Columbus und auch anderen Kolonisatoren. Denn am 13. August 2021 wollen sie dann auch in Madrid ankommen. Kannst du dazu noch ein paar Hintergründe geben? Was hat es dann mit dieser Symbolik des Schiffs auf sich und diesen Bezug zum Kolonialismus?
Das ist natürlich eine sehr humorvolle, aber auch sehr entschlossene Idee, das zu konterkarieren, die Eroberung, sogenannte Eroberung der Amerikas durch europäische Mächte. Und sie sagen aber, ihr habt uns nie erobert. Sie sagen, nö, habt ihr nicht geschafft. Sie leisten weiter Widerstand, sowohl gegen die mexikanische Zentralregierung als auch gegen mächtige Staaten weltweit. Und sie sagen, wir wollen mit dieser Reise eigentlich hauptsächlich die emanzipatorischen Widerstandskämpfe in Europa zum Beispiel, aber auch in anderen Kontinenten unterstützen und euch noch besser kennenlernen. Sie sagen ganz klar, sie machen jetzt nicht eine klassische Rundreise, um ihre eigene Situation anzuprangern und ihre eigenen Vorschläge, sondern es geht wirklich um ein Vorantreiben von globalen Organisierungsprozessen. Und sie haben das dann passend zur Zeit, gerade mit Corona, sie haben gesagt, wir sind Zapatistinnen, Trägerinnen des Virus, des Widerstandes und der Rebellion. Als solche werden wir die fünf Kontinente bereisen. Das ist im besten Sinne des Wortes ein sehr offensives Motto und sie treffen hier auf offene Arme. Also es gibt in dem Falle, wo wir jetzt organisiert sind, das ist ein europäisches Netzwerk, viele, viele Gruppen, die sich alle Mühe geben, dass das auch wirklich passieren kann. Und es wird wahrscheinlich, wir haben noch nicht alle Informationen aus Mexiko, wahrscheinlich werden über 100 Zapatistas, 75% Frauen, Europa bereisen und sehr viele Veranstaltungen machen, sich austauschen, Ideen gehen, aber auch viel zuhören. Und also ich bin fest davon überzeugt, dass das halt auch für hiesige Organisierung sehr gut sein wird, sehr wertvoll sein wird, weil Leute zusammenarbeiten können, die vielleicht bisher aus irgendwelchen Streitereien nicht zusammenarbeiten.
Es sollen vor allem auch überwiegend Frauen und nicht cis-männliche Personen auf die Reise gehen. Und es wird ja auch immer gesagt, dass vor dem Aufstand 94 schon ein anderer Aufstand stattgefunden hat, und zwar der zapatistischen Frauen. Kannst du vielleicht noch so ein bisschen berichten aus der Frauenbewegung innerhalb der zapatistischen Bewegung?
Das ist, ich würde sagen, ziemlich gut gelungen, dass die Zapatistinnen von Anfang an klargestellt haben, dass das aufhören muss, zum Beispiel mit den Zwangsverheiratungen, die gang und gäbe waren und in vielen nicht-zapatistischen Gemeinden immer noch so sind, dass sich einfach ihre Alltagsrealität verbessert und dass sie halt auch jede Art von Amt einnehmen können. Ein Beispiel ist, die Zapatistas, die agieren ja jetzt schon seit dem 12. Januar 1994, 12 Tage war ja der bewaffnete Aufstand, da waren auch viele Frauen dabei. Aber sie agieren im Moment jetzt nicht als Guerilla-Organisation. Aber sie haben trotzdem noch Leute, die ausgebildet werden an der Waffe und politisch ausgebildet werden. Und da ist der Anteil der Frauen auch stark angestiegen, bei fast 50%. Und von Anfang an war es halt eine ganz klare Ansage, was du auch meintest, die Revolution in der Revolution oder vor der Revolution. Die haben halt gesagt, wir machen nur mit, wenn das aufhört hier mit dem Patriarchat. Und sie sind auf der Suche. Und sie haben mehrere auch explizite Frauentreffen gemacht, wo sie auch ihre eigenen Compañeros ganz deutlich kritisieren. Und da haben sich die Realitäten wirklich sehr verändert in den letzten über 20 Jahren. Das ist deutlich zu spüren. Viele Selbstverwaltungsräte der Zapatistas gibt es eine starke Präsenz von Frauen oder nicht Cis-Männern, wobei sie ganz klar sagen, wir müssen das alles zusammen machen. Sie haben da andere Ansätze als urbane Feministin oder als europäische intellektualisierte Bewegung. sie arbeiten halt zusammen, aber sind halt ganz selbstbewusst und setzen sich halt durch. Es gibt eigene Bands, zum Beispiel die ganzen Piratenradios, die Zapatistas haben, da sind hauptsächlich Frauen, auch die Sprecherinnen, Moderatorinnen. Da ist unglaublich viel passiert und ich weiß es aus eigener Erfahrung aus Chiapas, dass viele, die nicht in der zapatistischen Bewegung organisiert sind, die zapatistische Bewegung so gut finden, weil die Frauen dort würdig behandelt werden und sich wirklich einbringen können. Und es hat erfreulicherweise auch tatsächlich zugenommen, dass Hausarbeit jetzt auch schon anders aufgeteilt wird, dass halt auch die Männer sich mehr darum kümmern. Und was mir aber auch immer ein großes Anliegen ist, man darf sich das nicht, wie alle Bewegungen, wie alle Menschen, es ist nicht idealtypisch. Das sagen sie auch immer selber. Es ist nicht alles perfekt, aber sie sind sehr engagiert nach ihrem Motto, Fragen gehen wir voran, wir müssen unsere Praxis verbessern, dass sie weiter daran arbeiten und dass es keinen Stillstand gibt. Da gibt es eine unglaubliche Dynamik. Ich denke, wir können viel davon lernen, wenn wir auch zuhören. Und sie haben unfassbar viel in relativ kurzer Zeit geändert. Wenn ich mal dran denken würde, wie lange das hier gedauert hat, bis es überhaupt ein parlamentarisches Wahlrecht für Frauen in Deutschland gab oder so, wesentlich schneller bei denen. Die aktive Teilnahme der Frauen hat deutlich zugenommen in den letzten Jahrzehnten.
Schon zweimal haben die zapatistischen Frauen zu einem Treffen mit allen Frauen auf der Welt, die kämpfen, eingeladen. Das erste Treffen fand vom 29. Dezember 2007 bis zum 1. Januar 2008 statt. Über 5000 Frauen und Männer aus Mexiko und von allen Kontinenten folgten der Einladung, an den Rand des lacandonischen Regenwaldes nach La Garrucha, einem der damals noch 5 Verwaltungssitze der Zapatistas. Die Zapatistinnen hatten zu der Konferenz eingeladen, um von ihren Kämpfen gegen Unterdrückung und für Emanzipation zu berichten und sich mit den TeilnehmerInnen auszutauschen. Das Ganze wurde auch filmisch dokumentiert. Es entstand der Film »Das Recht glücklich zu sein – Die Kämpfe der zapatistischen Frauen«, den ihr auf YouTube finden könnt. Hierzu hört ihr jetzt einen Auszug, eine Rede einer Zapatistin über die Situation der Frauen vor 1994.
Ellas no elegían a su pareja. En el papá tomaba la decisión cuando alguien llegaba a pedir. El papá hacía el trato, la casaba obligadamente sin el consentimiento de la muchacha.
Früher wurden die Mädchen zwangsverheiratet. Sie suchten sich ihren Partner nicht selber aus. Der Vater entschied. Wenn jemand kam und um die Hand der Tochter anhielt, machte der Vater den Vertrag. Er verheiratete das Mädchen unter Zwang, ohne dass das Mädchen es wusste. Bevor es die EZLN gab, wurden die Männer und Frauen vom Patron sehr schlecht behandelt. Es gab keinen Respekt gegenüber den Frauen. Wir wurden nicht berücksichtigt, weil wir Frauen sind. Sie sagten, dass nur die Männer Recht hätten. Sogar unsere Eltern sagten, dass wir Frauen nichts wert sind. Unsere Rechte wurden uns vorenthalten. Als es die Organisation noch nicht gab, hatten wir nicht die Freiheit, aus dem Haus zu gehen, um uns beteiligen zu können. Wir hatten auch nicht das Recht, ein Amt auszuführen. Wenn wir an Versammlungen teilnahmen, machten die Männer sich über die Frauen lustig. Sie sagten, dass wir nicht reden können und wir nicht das Recht haben, raus auf die Straße zu gehen. Wir waren in unseren Häusern eingesperrt.
Para salir a participar ni derechos a tener cargo. Si participábamos en las reuniones, los hombres se burlaban de las mujeres y decía que no sabíamos hablar, no teníamos derecho ni salir a la calle. Estábamos encerradas en nuestras casas.
Seit Anbeginn versucht ja auch der mexikanische Staat und wirtschaftliche Unternehmen, die interessiert sind an dem Grund und Boden, auf dem die Zapatistas leben, die Bewegung zu spalten und dadurch Gewalt oder gewaltvolle Interaktionen ja einen Keil reinzutreiben, beziehungsweise die Bewegung zu schwächen und unter Angstzustände zu setzen, nennt sich auch der Krieg niederer Intensität, der leider immer noch anhält. Wir haben dazu auch schon ein Interview mit Anne Haas vom Menschenrechtszentrum aus Chiapas San Cristobal auch geführt. Das könnt ihr nachhören auf der Seite der Freien Radios. Und vielleicht deswegen nur noch mal ganz kurz, was ist denn gerade die aktuelle Situation in Chiapas für die Zapatistas bezogen auf die Angriffe?
Die Zapatistas sind in dem Punkt von sogenannten Entwicklungsprojekten und ja der Privatisierung von Ländereien, der großen Tourismusindustrie, der großen Monokulturen kategorisch dagegen. Und sie sagen im Prinzip nur über unsere Leiche. Trotzdem gibt es immer wieder heftige Nadelstiche, aber die Zapatistas haben halt einfach auch viel Respekt innerhalb der Dörfer, auch von Nicht-Zapatistas. Es ist kein offener Bürgerkrieg. Es sind immer wieder Aktionen, die total heftig sind. Es werden Leute vertrieben, ermordet, aber sie haben eine Stärke entwickeln können, die unglaublich viele menschenverachtende und umweltzerstörerische Projekte verhindert haben. Das muss auch mal so rumgesehen werden. Also, dass die Zapatistas halt nicht Opfer von Repressionen sind, das passiert. Aber sie denken halt auch durchaus nach wie vor ein wenig politisch-militärisch und analysieren die Situation sowohl im Bundesstaat Chiapas, sowohl mexikoweit als auch international. Sie leisten halt wirklich konsequenten Widerstand und lassen die Projekte nicht durch und sind aber auch so klug, dass sie zum Beispiel sagen, die rechten Paramilitärs, die bezahlt werden, die teilweise quasi sediert werden, also mit 2 Liter 50-prozentigen Schnaps und dann kriegen sie von der Polizei oder vom Militär Waffen zugesteckt, damit sie halt die Leute terrorisieren, die sagen, diese Hermanos, also diese Brüder, Geschwister, die haben es noch nicht verstanden, aber sie lassen sich nicht hinreißen, obwohl sie es im Fall der Paramilitärs könnten, nicht im Fall des großen mexikanischen offiziellen Militärs, aber im Fall der Paramilitärs könnten sie die niederkämpfen, aber das machen sie nicht. Da gibt es immer wieder Versuche des mexikanischen Staates oder der lokalen Eliten auch zu spalten und das geht oft mit Geschenken, mit Geldgeschenken, mit Posten in der Lokalverwaltung, die dann ganz gut bezahlt werden. Und wir sollten nicht vergessen, also die mexikanische Regierung hat den Weltrekord aufgestellt in der Kontrolle des Landes. Also die sogenannte institutionelle revolutionäre Partei PRI hat von 1929 bis 2000 durchgehend Mexiko regiert, das ist Weltrekord. Und die sind halt einfach sehr eingespielt auf der Klaviatur der Aufstandsbekämpfung. Das heißt, es gibt einen Mix aus Gewalt gegen linke Opposition. Es gibt zusätzlich viel Desinformationskampagnen, was gerade sehr übel ist über die sogenannten Social Media. Da werden wirklich viele, viele Lügen und Hetzkampagnen gegen die Zapatistas verbreitet. In Chiapas haben die durch die Autonomie es geschafft, das zu durchbrechen, auch durch eigene Medienarbeit, auch durch eigene Bildungsarbeit, durch eigene Gesundheitsstrukturen. Aber es wird immer wieder angegriffen. Also wir müssen da aufmerksam bleiben. Und da ist natürlich das Menschenrechtszentrum Fray Bartolomé de las Casas und auch die Organisation CAREA sind wichtige Bezugspunkte und da können wir uns auch alle einbringen. Deutschland ist auch Kriegsgewinnler, also über den Bayer-Konzern zum Beispiel, über den Rüstungskonzern Heckler & Koch, der teilweise sogar illegal Waffen nach Mexiko verkauft. Ja, wir müssen halt gucken, wie wir uns da einbringen können, aber es gibt viele Vorschläge von den Zapatistas. Sie schlagen halt eigentlich, das ist meine persönliche Interpretation, global sowohl für städtische Regionen als auch für ländliche Regionen eine Art von basisdemokratischem Rätesystem vor. Weil sie sagen, dass die Leute, die irgendwo leben, und es ist scheißegal, wo die herkommen, die Leute, die irgendwo wohnen, die sollen da mitbestimmen, selbst bestimmen können, wie sie ihre Art von Gesellschaft gestalten. Und das finde ich nach wie vor einen ganz, ganz bewundernswerten Aspekt. Ja, ist einfach großartig.
Gerade lief der Song Ya Tengo El Alma Llena de Coraje, ein Song von einer zapatistischen Gruppe. Und die Zapatistas sind nicht nur bekannt für ihre eigenen Bands und Musik und Radio und Tänze und Gemälde und Wandmalereien, sondern eben auch für die Filmkunst, denn es gibt jetzt am 20. November das Festival de Cine Zapatista. Ein Filmfestival, das unter dem Motto stattfindet, für das Leben Zapatistas bereisen die 5 Kontinente. Da gibt es auch dieses Mal wieder eine Filmpremiere, und zwar von dem Film Die erreichte Autonomie und das Leben der ParteianhängerInnen. Mehr Informationen findet ihr zum Festival auf der Seite tresgatas.blackblocks.org. Tresgatas geschrieben T-R-E-S-G-A-T-A-S. Auf der Seite der Tres Gatas findet ihr mehrere Filme der Zapatistas mit deutschen Untertiteln. Und vielleicht ist gerade jetzt die richtige Zeit, wo Menschen eh vermehrt zu Hause sind, sich die Filme einmal in Ruhe anzuschauen und vor allem auch kostenlos online am Festival de Cine Zapatista teilzunehmen.
Vielleicht nochmal anknüpfend an die aktuelle Situation. Die Zapatistas haben ja auch Anfang des Jahres die Caracoles, die Verwaltungszentren, geschlossen aufgrund der Pandemie. Weißt du, wie es den Menschen gerade da vor Ort geht mit dem Virus?
Da habe ich ehrlich gesagt nicht sehr viele Informationen. Wir haben von der Kommandanz hier, von der EZLM gehört, dass es sehr wenig Todesfälle gibt, weil sie das sofort auch beschlossen haben. Die haben halt einfach auch die Möglichkeit, weil sie ihre eigenen Felder zur Selbstversorgungswirtschaft haben, zur Subsistenzwirtschaft, sind sie nicht auf so viel Fahrerei in Städte angewiesen. Also sie müssen nicht ständig in der vollen Metro stehen, ne, wie es in Mexiko-Stadt ist und so weiter. Und da ist tatsächlich durch die Möglichkeit ja doch weitgehend ländlich geprägten Lebens der Bewegung, haben wir da bisher noch keine dramatischen Nachrichten erhalten. Und es gibt halt sehr, sehr viele Ämter innerhalb der zapatistischen Selbstverwaltung und es gibt auch einen Bereich, nennt sich Promotorinnen und Promotoren für Gesundheit. Und die versuchen sich immer top informiert zu halten, arbeiten ganz viel präventiv, machen sowieso generell einen Mix aus Naturheilkunde, aber auch aus Schulmedizin. Also sind da gar nicht dogmatisch, oder wie das manchmal so exotisiert von Indigenen angenommen wird, dass sie nur Naturheilkunde machen. Aber es ist natürlich, wenn du eine gute Pflanze gegen Durchfall hast, die einfach in 3 Tagen total gut wirkt, warum nicht? Warum soll ich dann das Produkt von Bayer kaufen? Und genauso ist die Erfahrung gewachsen und das Bewusstsein für einen guten Umgang mit dem Gesundheitsbereich.
Was siehst du denn vielleicht als Parallelen, die wir hier in unseren Communities und als soziale Bewegung mit progressiven Ansprüchen zu der Bewegung der Zapatistas?
Da gab es mal eine ganz interessante Veranstaltung in Berlin. Das ist meine persönliche Meinung. Meine persönliche Meinung ist, dass die gute alte Idee der Rätedemokratie, also die Leute bestimmen über ihr Leben, das, denke ich halt, könnte viele Probleme verhindern und es könnte auch die Lebensumstände der Menschen verbessern. Ich muss schon sagen, also wir sollten einfach gewisse Entwicklungen des Kapitalismus versuchen zu bekämpfen mit friedlichen Mitteln, aber durch eine andere Organisation des Alltags. Also meiner Meinung nach reicht es nicht, Blogs zu schreiben, Zeitschriften zu produzieren, sondern es kommt auf eine Umverteilung gesellschaftlichen Reichtums, aber auch gesellschaftlicher Einflussmöglichkeiten an. Es kommt auf den Alltag an. Und da sehe ich nach wie vor den besten Vorschlag, auch im Sinne der anarchistischen Revolution in Spanien 1936, vieler Widerstandsbewegungen heute, so eine Art von Rätesystem, natürlich angepasst den lokalen Gegebenheiten, sehe ich einfach als die gerechteste Lösung, als eine Lösung, die am ehesten gewährleisten kann, dass alle Leute ihre Menschenrechte gewährleistet werden. Und da ist es natürlich total toll, wenn eine Bewegung wie die Zapatistas quasi so vorleben, obwohl sie auch sagen, wir wollen nicht, dass ihr Copy-Paste macht. Das finde ich immer sehr sympathisch in Gesprächen mit den Zapatistas. Also sie wollen nicht, dass das Modell einfach kopiert wird, sondern es soll den jeweiligen lokalen Gegebenheiten angepasst werden. Ja, immer neugierig bleiben, viel zuhören, ist sehr wichtig.
Ja, das sind auf jeden Fall Dinge, meiner Meinung nach auch, die wir noch lernen können. Auch dieses ganze Lento, Pero Avanzo. Also wir schreiten langsam voran und nicht sich diesen Stress die ganze Zeit zu machen, von heute auf morgen die Welt zu verändern, was alleine eh nicht möglich sein wird. Und auch hinzukommen, ein kollektiveres Leben wiederzuführen. Das sind auch alles Dinge, die wir hoffentlich durch die Weltreise hier in Europa und in Deutschland noch ein bisschen kenntlicher machen können dadurch und bekannter machen können.
Siempre vivirán. Estas valientes nos dejaron gran ejemplo que la mujer también tiene su derecho de participar y opinar en los trabajos. Eso es muy cierto si podemos gobernar. Oigan, hermanas de mi patria mexicana, unamos voces y luchemos con valor. Como hicieron Soledad, Murcia y Aurora, María Luisa y la compañera Lucha. Y como lo hizo compañera Guadalupe, la vida entregaron por derecho e igualdad. Libertad y el derecho. pobres en toda la humanidad. Los invitamos a toditas las mujeres y organizarnos y ejercer nuestro derecho, como hicieron Soledad, Murcia y Aurora. Unidas construiremos un futuro mejor. Oigan, hermanas de mi patria mexicana, unamos voces y luchemos con valor, como hicieron Soledad, Murcia y Aurora, María Luisa y la compañera Lucha, y como lo hizo compañera Guadalupe, la vida entregaron por derecho a igualdad.
Wie können sich denn jetzt Leute engagieren, die inspiriert sind durch das Interview oder was sie jetzt gehört haben über die Zapatistas? Wo kann man da anknüpfen?
Es gibt einerseits die Initiative von den Gruppen, die schon länger mit den Zapatistas zusammenarbeiten. Die werden halt auch viele Gruppen und Einzelpersonen ansprechen, in ihrer Stadt, in ihrer Region. Aber ansonsten ist es durchaus auch erwünscht, dass sich Leute an uns wenden. Am besten ist wahrscheinlich tatsächlich eine E-Mail vom Yabastan-Netzwerk. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. ya-basta-basta-kontakt@riseup.net. Wir sind durchaus offen, dass Leute dazustoßen. Es sind natürlich tatsächlich leider echt ein Problem mit Corona. Also deswegen steht auch die Weltreise noch so ein bisschen auf wackeligen Füßen. Also ganz safe ist das noch nicht. Es wird garantiert passieren, denke ich. Die Frage ist, ob es im bisherigen Zeitplan passieren kann. Hoffen wir mal das Beste. Und es kann uns hier in Europa sicherlich nicht schaden, da mal frischen Wind irgendwie zu bekommen.
Wir bleiben gespannt und mit ganz, ganz viel Glück und auch Herzblut und Engagement werden die Zapatistas ja vielleicht auch einen Stopp in Chemnitz hinlegen. Wer da Interesse hat, kann sich auch gerne an die lokale internationalistische Gruppe wenden unter ya-basta-kms@riseup.net. Ja, Lutz, vielen Dank für das Interview. Jetzt wäre der Moment, an dem du noch dir wichtige Sachen ergänzen kannst.
Ich hoffe, ich habe nichts übersehen und möchte mich ganz herzlich bedanken, dass da so ein Raum für geöffnet wurde, so ein paar Ideen vorzustellen, ein paar Erfahrungen vorzustellen. Und die ganze Reise kostet auch eine Menge Geld. Und wir sind ja doch, auch wenn wir jetzt nicht zur Upper Class gehören, aber wir sind ja doch monetär irgendwie privilegiert. Und das wäre eine große Hilfe, wenn Leute sich da beteiligen würden an den Reisekosten, um auch die Logistik zu ermöglichen. Und was auch noch interessant wird, wahrscheinlich wird es im Sommer ein sogenanntes rebellisches Treffen geben. Das wird höchstwahrscheinlich im Wendland stattfinden, eine sehr rebellische Region. Bisher ist es so angedacht, es wird zu diversen Themen, also zu Flint, Gender, Frauenthemen, Schwerpunkt geben, zu Ökologie, zu Selbstorganisation, zu Konzernkritik, aber auch zu Alternativen wie solidarische Landwirtschaft oder solidarische Wohnprojekte. Und das könnte auch ein toller Treffpunkt sein. Wir werden versuchen, das in unterschiedlichsten Medien bekannt zu geben. Tatsächlich ist eine gewisse ökonomische Unterstützung wäre auch sehr hilfreich, um das alles zu stemmen.
Und vielleicht zum Schluss noch als Information, wenn ihr euch erstmal einfach auf dem Laufenden halten wollt über die Reise und die aktuelle Situation in Mexiko, da gibt es auf der Seite chiapas.eu, geschrieben C-H-I-A-P-A-S, die sogenannten Kommuniqués der Zapatistas, die sie veröffentlichen, und zwar an der Zahl 6 Stück, wo sie jetzt schon mit dem 6., dem 5. und dem 4. begonnen haben. Und da könnt ihr auf jeden Fall die direkten Worte der Zapatistas hören und lesen, und es soll demnächst auch eine Audiodatei dazu geben, dass das eingelesen wurde, Und es gibt auch noch die Möglichkeit, sich auf der Facebook-Seite der Jabasta-Gruppe Chemnitz oder KMS über aktuelle Artikel und Veröffentlichungen zu dem Thema Internationalismus und Mexiko zu informieren. Ja, Lutz, vielen Dank fürs Gespräch. Wir bleiben in Kontakt und ja, und wenn es konkreter wird, gibt es bestimmt nochmal ein weiteres Interview.
Ja, vielen Dank von mir auch.
Das war auch schon unser Interview und die Sendung heute zur zapatistischen Weltreise, ein Interview mit Lutz Kerkeling. Gerade, was ihr gehört habt, war der Song A las Barricadas von Daddy Longleg. Die ganze Sendung könnt ihr sehr gerne online auf freie-radios.net nachhören. Und weitere Informationsmöglichkeiten zu zapatistischer Bildung oder zu Projekten und Themen rund um die Zapatistas findet ihr beispielsweise auch auf der Tres Gatas-Seite bei Links. Zum Beispiel gibt es da auch die Möglichkeit, mit dem Projekt Balumil nach Chiapas zu fliegen und dort in der zapatistischen Schule im Caracol Oventic ein paar Wochen teilzunehmen und einen Austausch zu ermöglichen. Oder die Menschenrechtsbeobachtung über Carrera, die Lutz bereits erwähnt hat. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, zapatistischen Kaffee zu kaufen, der unter solidarischem Handel stattfindet. Und da findet ihr das Ganze unter Aroma Zapatista oder Café Libertad Kollektiv. Wer jetzt Lust bekommen hat, aktiv zu werden, ihr habt hier ganz schön viele dichte Informationen erhalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Sendung. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Zum Schluss hört ihr jetzt noch von Manu Chao den Song EZLN para todos, todo. No necesitamos pedir permiso para ser libres.